Mein Name ist Franz Hanokur. Vielleicht schon die erste Frage, wie spricht man denn diesen Namen aus? In unserer Familie ist die Tradition, das H am Anfang auszusprechen, mit der Begründung, unter anderem auch meines Vaters, dass in Lothringen, wo wir herkommen, vor mehreren hundert Jahren, das H eben gesprochen würde. Daher mein Name Franz Hanokur. Ich bin ausgebildeter Arzt, bin aber liebender Musiker und war viele Jahre als Arzt tätig und dann als Manager im Gesundheitswesen und bin heute, wenn Sie so wollen, am Ende meiner beruflichen Karriere und damit auch wieder mit vielen Möglichkeiten über innere Lieben und auch die kulturellen Gegebenheiten dieses Landes ein bisschen mehr nachzudenken.
Franz Hanokur ist profunder Kenner des heimischen Spitalswesens mit internationaler Erfahrung. Er ist verheiratet und Vater von 4 Kindern. Und einer der Söhne des vor 10 Jahren verstorbenen Dirigenten Nikolaus Hanokur und der vor bald 4 Jahren verstorbenen Alice Hanokur, der Pionierin der historischen Aufführungspraxis und Mitgründerin und erster und langjähriger Konzertmeisterin des Concentus Musicus Wien. Franz Hanokur ist Vorsitzender des Beirats des Nikolaus-Hanokur-Zentrums, einer Forschungseinrichtung an der Anton-Bruckner-Privatuniversität in Linz, das den Nachlass seines Vaters digitalisiert und zugänglich macht. Wir gehen nun mehr als 6 Jahrzehnte zurück in seiner Biografie. Es geht um die Kindheit in Wien.
Also ich bin direkt gegenüber vom Theater in der Josefstadt aufgewachsen, in einem der letzten wirklichen Biedermeierhäuser, das auch heute noch existiert. Einem Haus, in dem Johannes Brahms musiziert hat. Ein Haus, wo wir zu Untermiete waren, zu Untermiete von der Familie Frisch. Der eine oder andere wird vielleicht noch den sogenannten Bienenfrisch kennen, der den Nobelpreis für die Sprache der Bienen zuerkannt bekommen hat. Das waren noch Zeiten, wo die Zuerkennung des Nobelpreises weniger politisch konnotiert waren wie heute. Und wir sind in wirklich sehr, sehr, sehr reduzierten Familienverhältnissen aufgewachsen. Man könnte das vielleicht am besten mit einer Geschichte von meinem Vater erläutern. Mein Vater war ja Cellist bei den Wiener Symphonikern und wurde zum Direktor der Wiener Symphoniker gerufen und der Direktor hat ihm gesagt, man sagt, ihre Kinder würden hungern. Und mein Vater hat geantwortet, das stimmt nicht, wir essen Kartoffeln und Salat, aber ich möchte mein Geld nicht in Fleisch und Luxus verwenden, sondern, und jetzt, das ist jetzt nicht mehr Teil der Geschichte, meine Eltern haben sehr früh unglaublich konsequent begonnen, das bisschen Geld, das sie hatten, für Instrumente, für Noten, für ihre musikalische Idee zu verwenden. Und auch wenn wir einen sehr traditionsreichen Namen tragen, sind wir jetzt eben nicht auf goldenen Federbetten aufgewachsen, sondern unter wirklich sehr, sehr ärmlichen oder sagen wir mal sehr, sehr fokussierten Verhältnissen. Wir waren zu viert in einem Kinderzimmer, 3 Brüder und eine Schwester. Meine Schwester, glaube ich, hat es nicht nur lustiges Leben unter diesen Bedingungen. Also insofern haben wir auch gelernt, was Mangel heißt, etwas, wovon ich durchaus heute profitiere.
Ist darunter zu verstehen, die Hemden des älteren Bruders weiter tragen zu müssen?
Das wäre noch harmlos, die Hemden. Die Hosen, das ist schon ein spannenderes Thema. Ja, natürlich, ich habe aber nicht die Hemden des älteren Bruders bekommen. Ich glaube, ich habe die Hemden des jüngeren Bruders meines Vaters bekommen oder auch die Hosen. Und natürlich waren wir da sehr, sehr sparsam, ja. Man darf natürlich nicht vergessen, das ist heute wirklich schon schwer nachzuvollziehen, dass wir ja fast noch Nachkriegskinder sind. Meine Schwester ist geboren, da waren noch russische Soldaten in Wien. Also das ist schon noch eine Zeit gewesen, in der sicherlich der Mangel noch sehr weit verbreitet war.
4 Kindern schenkt das Ehepaar Hanokur das Leben. Der Sängerin Elisabeth von Magnus, dem Regisseur Philipp Hanokur, dem Schauspieler Eberhard Hanokur, er verstirbt bei einem tragischen Unfall 1990, und dem Mediziner Franz Hanokur. Sie alle sind im Zeitraum von 1954 bis 1961 geboren. Elisabeth von Magnus, Opern- und Konzertsängerin, Mezzosopran. Philipp Hanokur, Regisseur und Dramatiker, der auch mit seinem Vater zusammenarbeitete. Eberhard Hanokur war Schauspieler und Franz Hanokur Arzt und Manager im Gesundheitswesen.
Ich glaube, dass ich schon durchaus davon profitiert habe, der Jüngste zu sein. Auch deswegen, meine Eltern und vor allem mein Vater waren ja nicht nur künstlerisch sehr starke Persönlichkeiten, sondern als Menschen sehr starke Persönlichkeiten. Und da ist sicherlich das Finden einer Position für Kinder und dann Jugendliche immer auch eine Herausforderung. Und meine drei Geschwister haben die eine oder andere Position von Zustimmung über Ablehnung, über vielleicht auch ein bisschen Ignorieren, alle schon ausprobiert und auch ausgelebt gehabt. Und ich konnte für mich eigentlich sehr leicht die Position einnehmen, mir das auszusuchen, was mir situativ gerade gefallen hat. Und dann glaube ich auch, dass ich ein verhältnismäßig glückliches Naturell habe, die Dinge nicht allzu tragisch zu nehmen.
Was gibt es zum Altersunterschied der Geschwister zu sagen?
Meine Schwester ist fast acht Jahre älter, mein zweiter Bruder ist 7 Jahre älter. Mein verstorbener Bruder, der auch wirklich, dieses Wort ist zu missbraucht, aber der mein Lebensmensch war, weil wir einfach die beiden Geschwister sehr doch näher beisammen waren, ist aber trotzdem auch fast 4 Jahre älter gewesen. Wir haben da sehr viel miteinander unternommen, sind sehr viel als 11- und 15-Jährige alleine Bergsteigen gegangen, haben gemeinsam ein Segelboot gebaut, haben gemeinsam auch, mein Bruder hat dann später eine Schallplatte aufgenommen, die ich mit ihm zusammen auch mitspielen durfte. Ja, ich habe natürlich dadurch auch andere Welten erlebt wie meine Geschwister, auch durch das Internat, in das ich dann relativ früh gekommen bin, in der 3. Klasse Gymnasium, habe ich natürlich eine größere Distanz gehabt, keine Frage.
Kommen wir zur Musik und der Prägung seiner Eltern, Franz Hanonkur, dazu.
Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann man sich es deswegen nicht vorstellen, weil meine Mutter war ja Geigerin, galt eine Zeit lang sogar als die Begabtere und meine Eltern haben zu Hause geübt und geprobt. Und ich würde annehmen, dass mein erster Kontakt mit Musik im Mutterleib war und ich zitiere mich jetzt selber, aber weil es einfach auch stimmt, Musik ist meine emotionale Muttersprache. Und Musik ist für mich so etwas Selbstverständliches und so etwas Unverzichtbares. Nicht nur, weil ich damit aufgewachsen bin, sondern weil ich auch mit der Überzeugung, sehr stark von meinem Vater und meiner Mutter geprägten Überzeugung aufgewachsen bin, dass die künstlerische, die fantastische Seite des Menschen ein Lebensrecht ist, das in einer sehr praktisch orientierten Welt manchmal zu kurz kommt, dass das überhaupt nicht zu trennen ist von meiner Entwicklung. Das heißt, wenn Sie mich fragen, wann ich das erste Mal in Berührung mit Musik gekommen bin, dann muss ich sagen, wahrscheinlich mit meiner Zeugung. Und wann ich es das erste Mal bewusst wahrgenommen habe, ist mit meinem Hören und mit meiner Geburt. Ich bin ja zu Hause geboren, bin wirklich, meine Mutter und mein Vater haben uns alle zu Hause bekommen und auch da, das ist vielleicht eine plakative Geschichte, aber am Vormittag die Kinder in die Schule geschickt, mich zu Mittag bekommen und am Nachmittag eine Probe mit dem Konzentus gehabt. Das ist so ein bisschen die Lebenswelt der Familie Hanonkur.
Nikolaus Hanonkur, 1929 in Berlin geboren, am 5. März 2016 in St. Georgen im Attergau verstorben. War Musiker, Dirigent, Musikforscher, Freidenker und einer der Pioniere der historischen Aufführungspraxis alter Musik im 20. und 21. Jahrhundert. Sein Leben lang spürte er unermüdlich historische Quellen und Zeitzeugenberichte auf, die die Grundlage seiner unerhörten Interpretationsweise alter Musik von der Renaissance bis zur Wiener Klassik bildeten und die Hörgewohnheiten international revolutionieren sollten. Für seine Arbeit erhielt Nikolaus Hanonkur zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Auch über die Wiener Klassik hinaus setzte er sich ausführlich mit Komponisten wie Antonín Dvořák, über Anton Bruckner und Johann Strauss bis zu den Meistern des 20. Jahrhunderts auseinander. Seine ungewöhnliche Probenarbeit und Herangehensweise sowohl mit seinem eigenen Concentus Musicus Wien als mit den großen europäischen Symphonieorchestern bleiben einmalig für alle, die je mit ihm gearbeitet haben. So steht es in der Kurzbiografie des Nikolaus Hanonkur Zentrums Linz. Sein Sohn Franz ordnet ein.
Also vielleicht eine ganz kleine Vorspann. Mein Großvater und der Bruder meines Vaters waren hochbegabte Pianisten. Mein Großvater wollte eigentlich schon Musiker werden, aber das war aus einer Familie wie der seinen nicht möglich. Und deswegen ist er im Ersten Weltkrieg zur Marine gegangen, weil dort konnte man in der Marine Musik sein. Und mein Großvater hat sein ganzes Leben lang, war seine große Liebe Musik. Er hat für die Kinder, also meinen Vater und seine Geschwister, Musik komponiert, hat Opern komponiert etc. Mein Vater wollte ursprünglich gar nicht Musiker werden, sondern wollte Bildhauer werden. Und hat aber dann für sich, glaube, da gab es fast sowas wie ein Erweckungserlebnis. War er schwer krank und hat eine fünfte Beethoven gehört, ich glaube von Furtwängler. Und da war ihm irgendwie aus dem Inneren heraus klar, das ist seine Bestimmung. War dann lange Jahre Musiker und das ist eigentlich sehr auf den Punkt zu bringen. Hat eine Mozart-Symphonie, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, zum 26. Mal mit einem nicht zu nennenden Dirigenten spielen müssen und ist nach Hause gekommen und hat gesagt, ich halte das nicht mehr aus. Das ist eine Musik von einer so unendlichen Tiefe, die wird gespielt wie ein Bettüberwurf über die Mühen des Alltages. Er ist ein bisschen anders formuliert, aber ich glaube, Sie verstehen oder ich glaube, auch unsere Zuhörer verstehen, was Sie meinen. Und er hat damals gar nicht beschlossen, Dirigent zu werden, sondern er hat damals beschlossen, vom Orchester wegzugehen. Und das war fast eine Familienentscheidung, weil wir gesagt haben, das kann schon noch einmal bedeuten, dass die karge Welt, in der wir aufgewachsen werden, noch einmal karger werden, weil immerhin hat er ja ein regelmäßiges Einkommen als Orchestermusiker gehabt. Und dann sind, wie das halt im Leben manchmal so ist, zufällig oder Bestimmung ihm zugefallen, dass er eine Professur am Mozarteum bekommen hat. Und dann hat er an der Scala in Mailand ein Dirigat, würde man heute sagen, angefragt bekommen, um den Ulisse von Monteverdi zu machen. Mein Vater hat vorher schon den Concentus geleitet. Sie werden nie finden, dirigiert, weil mein Vater ihn vom Cello aus geleitet hat. Damals ging dann auch der Spruch, dass er Einsätze köpfeln würde, weil wenn Sie beim Cello spielen, haben Sie die eine Hand an den Saiten und die andere Hand am Bogen. Und dann hat er mit seinem Kopf Einsätze gemacht. Aber er hat natürlich schon das System geführt. Und wer meinen Vater gekannt hat, weiß, dass mein Vater eine so starke Persönlichkeit war, wenn das Wort nicht so negativ besetzt wird, würde ich sagen, auch so eine starke Autorität war, dass einfach klar war, wenn er aufs Podium kommt, egal ob er mit dem Cello in der Hand oder mit dem Putzfetzen oder mit dem nicht vorhandenen Dirigierstab, dass er dann das Kommando übernimmt. Und dann hat sich das so harmonisch ergeben, dann kam Zürich und dann kamen holländische Orchester. Der Tag, an dem er Dirigent wurde, den gab es eigentlich nicht. Es gab den Tag, an dem er das Cello zurückgestellt hat und gesagt hat, ich bin nicht mehr gut genug, um wirklich noch als Cellist professionell tätig zu sein. Sicher ein schwerer Abschied, das glaube ich auch ganz gut nachvollziehen zu können. Ich war ja Chirurg und habe irgendwann Führungsaufgaben im Sinn von Management übernommen, habe auch irgendwann an einem Tag beschließen müssen, nicht mehr in den OP zu gehen. So ähnlich stelle ich mir diese Entscheidung vor, nicht mehr die Musik selber zu machen, sondern in gewisser Weise zu organisieren. Aber neue Aufbrüche sind immer auch Abschiede.
Thank you.
der Taktstock war viele Jahre und vielleicht auch Dirigentengenerationen und vielleicht auch für manche Menschen auch heute noch als Bild so der Inbegriff von autoritären, ich sag, wo es lang geht. Und das war meinem Vater ein Gräuel. Das war meinem Vater ideologisch ein Gräuel. Er hat die Nazizeit erlebt und das hat ihn wirklich sehr geprägt, die Ablehnung von autoritären Strukturen und von vorgegebenen Strukturen. Mein Vater war wirklich ein geborener Rebell. Mein Vater war aber auch der Meinung, dass man Musik nicht zerschlagen soll, sondern dass man die gestalten muss. Und wenn Sie jetzt ein Bild hätten, dann würden Sie sehen, dass ich auch mit den Händen anfange, in Musik zu denken. Und wer meinen Vater dirigieren gesehen hat, der hat auch gesehen, dass aus seinen Fingern die Musik geflossen ist. Und das war eigentlich überhaupt nie eine Diskussion, warum er keinen Taktstock hat. Das war mehr eine mediale oder eine Diskussion von außen, weil für die Musiker war klar, was er mit seinen Gesten sagen wollte. Das war die Gestaltung der Musik. Und der letzte Punkt, mein Vater war immer der Meinung, dass das, was viele als das Wesen von Dirigieren finden, nämlich den Takt geben und die Geschwindigkeit und wann eins und drei und ich weiß nicht was ist, dass das so selbstverständlich ist. Ein professionelles Orchester bräuchte dafür keinen Menschen davor, die machen das selber, sondern dass es um die Gestaltung der Musik, der Inhalte, der Aussagen, der Sprache der Musik geht und dass das durch einen Stock nicht möglich ist.
Das Dirigat basiert auf dem Studium der Partitur, welche alle Stimmen für den Dirigenten übersichtlich darstellt. Dirigenten nutzen diese Noten, um Tempo, Einsätze, Dynamik und musikalische Gestaltung zu koordinieren. Wesentlich sind Rhythmusgefühl, Gehör und das Wissen über die Partiturstruktur. Franz Hanonkur erinnert dazu an seinen Vater Nikolaus.
Mein Vater hat immer Noten gehabt. Mein Vater hat die Noten aus verschiedenen Gründen gehabt. Er hat in die Partituren unglaublich viel hineingeschrieben. Einerseits von dem, was er im Studium der Quellen erkannt hat, was hinter den Noten in der Partitur steht. Und zum anderen hat mein Vater sehr viel hineingeschrieben an Ideen, Gedanken, die er hatte, teilweise auch Zitate, entweder vom Komponisten oder auch von großen Künstlern, die zu diesem Werk eine Meinung gehabt haben. Und dann ist ja das auswendig Dirigieren sehr oft eine, wenn Sie so wollen, neurologische Fähigkeit, die viele Dirigenten können das einfach abfotografieren. Es gibt Leute, die haben ein absolutes Gehör und es gibt welche, die haben es nicht. Manche Leute können diese Form von auswendig lernen und die hatte er einfach nicht. Und daher hat er immer von einer Partitur aus dirigiert. Klammer, Gott sei Dank, denn heute haben wir im Archiv diese Partituren mit seinen Anmerkungen, haben die über das Nikolaus-Hanonkur-Zentrum auch archiviert und können sie damit der interessierten Öffentlichkeit, und zwar wirklich der interessierten Öffentlichkeit, zugänglich machen.
Das Hanonkur-Zentrum ist an die Anton Bruckner Privatuniversität Linz angegliedert.
Ich bin in einem Beirat tätig. Es war schon ein Anliegen meiner Mutter in der Nachlassverwaltung meines Vaters, dass dieser unendlich reiche Schatz an Wissen und an Inspiration, ist ja beides, das war immer so die Bipolarität meines Vaters, viel zu wissen und gleichzeitig unglaublich viel fantastische Inspiration in sich zu haben. Und dieses Wissen und diese Inspiration oder die Möglichkeit zur Inspiration an Dritte weiterzugeben. Und ich habe dann diese Rolle übernommen, die Familie in dem Hanonkur-Zentrum irgendwie zu repräsentieren oder sicherzustellen, dass es zwar frei schwimmen kann, aber dass es nicht ganz gegen die Überzeugung der Familie oder des vermuteten Willens meines Vaters geht.
Wer in so einer musikalischen Familie aufwächst wie Franz Hanonkur, kommt vermutlich nicht daran vorbei, selbst ein Instrument zu erlernen, oder?
Meine Eltern haben interessanterweise uns Kinder nicht dazu angehalten, ein Instrument zu lernen. Das hat mein Bruder zum Beispiel ihnen angekreidet. Ich habe dann im Internat, war mir so fad, dass ich dann Oboe zu lernen begonnen habe. Es ist eins der wenigen Instrumente, das man nicht mit 5 lernen muss, um wirklich gut zu werden. Und ich war dann, glaube ich, auch wirklich sehr gut und habe im Studium mir mein Studium auch durch Substituieren oder durch Kirchenmusik verdient. Habe dann ganz kurz überlegt, sogar Oboist zu werden. Damals hatte ich eine Tournee als Substitut gemacht mit, ich glaube, mit der Unvollendeten und mit einer Brahms-Symphonie und ein paar modernen Werken. Und dann habe ich mir überlegt, mit dem Namen, auch mit dem Anspruch, Oskar Werner hat einmal gesagt, ich durfte am Tisch der Götter sitzen und ich durfte einfach miterleben, was musikalisch möglich ist. Mit dem Anspruch soll man sich selber einordnen können und man muss nicht jede Liebe heiraten. Ich habe dann meine zweite große Liebe, nämlich die Medizin, zum Beruf erkoren und bin damit auch glücklich geworden und spiele heute noch ab und zu, im Moment noch sehr wenig, aber das werde ich in der Pension sicher mehr machen, spiele ein ganz klein wenig Cello, weil das muss man nicht ganz so viel üben wie Oboe. Und bin das, was Egon Friedell einen Amateur im Sinne von ein Liebender genannt hat, geblieben und glaube auch, dass das gut so ist.
Wie ging Franz Hanonkur damit um, dass seine Eltern Alice und Nikolaus sehr bekannt waren? Das kann in jungen Jahren auch schwierig sein.
Seine Frage, die ich oft bekomme und die ich insofern relativieren muss, wir sind mit der zunehmenden Berühmtheit meines Vaters groß geworden. Ich glaube, dass es für meine Kinder schwieriger war als für mich, weil meine Kinder sind in die Schule gekommen und da hat mein Vater das Neujahrskonzert dirigiert. Und natürlich hat sie jeder darauf angeredet oder viele. Wie ich begonnen habe bei den Elisabethinen in Linz, hat mich eine geistliche Schwester nach meinem Namen gefragt, dann habe ich ihn versucht auszudeutschen und dann hat sie gesagt, so ein blöder Name, den habe ich noch nie gehört. Also insofern war das damals kein Name, der gang und er war ein Musiker oder ein Künstler oder in interessierten Kreisen bekannt und irgendwie haben wir gar nicht selber so gemerkt, dass mein Vater immer berühmter wurde und wird und wie wir es gemerkt haben, war es zu spät. Nein, da waren wir auch alle schon erwachsen und haben unser eigenes Leben gehabt und daher haben wir das, glaube ich, auch relativ normal genommen. Wie gesagt, für die nächste Generation war es vielleicht in manchen gar nicht einfacher.
Was prägt Franz Hanonkur selbst musikalisch?
Also erstens ist Musik für mich wirklich meine Muttersprache. Ein Leben ohne Musik ist für mich nicht vorstellbar, auch wenn es interessanterweise seit dem Tod meines Vaters vor allem und dann auch meiner Mutter sehr schwer ist, Musik zu hören, weil ich die Dinge immer doppelt höre. Ich höre sie so, wie sie mein Vater wahrscheinlich und in meiner Wahrnehmung gemacht hätte. Und ich höre sie so, wie sie aktuell interpretiert werden. Und wenn sie es an einem Ohr und am anderen Ohr verschieden hören, das ist schwer zu ertragen. Aber es ist für mich, wie alles Künstlerische, wirklich ja, ein Teil meines Lebens. Es ist unvorstellbar für mich, ohne Musik zu sein. Es wäre unvorstellbar für mich, nicht im Kopf Musik zu haben. Lieblingskomponist ist fast unmöglich, weil es gibt so viele Dinge, die mich auch geprägt haben. Und da ist natürlich, ich glaube, in der Kulinarik nennt man das den Geschmack der Kindheit. Wenn ich ganz frühe Musik höre, dann spüre ich mich in der Wiege liegen und meine Eltern musizieren. Das ist auch echt schwer zu ertragen. Wenn ich Monteverdi höre, dann sehe ich mich mit meinen Eltern in Zürich, da war ich 10, 11, 12 Jahre, da bin ich auf der Bühne herumgeklettert. Das waren ja immer Familienprojekte, diese Musikdinge. Wenn ich Bruckner höre, dann sehe ich mich als 30-Jährigen oder als 25-Jährigen, wo ich Verträge für meinen Vater begleiten durfte. Das heißt, die lösen so wahnsinnig viel in mir aus. Wenn ich wirklich wen nennen müsste, dann ist es wahrscheinlich Bach und Mozart. Thank you. Also die bleibende Erinnerung ist Musik. Die bleibende Erinnerung ist die Prägung, die wir alle haben. Die bleibende Erinnerung ist auch die Vergänglichkeit der Welt. Mein Vater ist 10 Jahre verstorben. Das kommt einem an manchen Tagen wie gestern vor und an manchen Tagen wie 100 Jahre. Das ist, glaube ich, ein Phänomen, das wir alle immer wieder erleben. Vieles ist unglaublich selbstverständlich geworden. In der Wahrnehmung der Menschen, dass heute an der Wiener Staatsoper Monteverdi gespielt werden kann und gut geht, ist selbstverständlich und wahrscheinlich ohne meinen Vater nicht denkbar. Vieles ist aber auch verwässert worden und vieles ist vielleicht auch gar nicht mehr möglich. Mein Vater hat natürlich gegen eine Musikselbstverständnis oder in einem Musikselbstverständnis seine Karriere entwickelt, dass Musik als einen Gegenpol zu einer unglaublich schweren Zeit gesehen hat. Heute ist die Zeit eine andere. Und diese Ernsthaftigkeit und das Herauskratzen der tiefen Schichten von Musik, das scheint heute in einer Welt, die natürlich schon auch immer flacher wird, in der Bedeutung gar nicht mehr so gewollt oder auch notwendig. Von dem her glaube ich, dass die Ideen meines Vaters heute wichtiger denn je sind oder genauso wichtig, man soll es nicht immer so. Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass so ein Zentrum wie das Hanukkah-Zentrum eine große Berechtigung hat, weil es die Tiefenbohrung, die Kunst immer vornimmt. Kunst ist ja eine Mischung aus einem Spiegel und einem Erkundungsflug in die innere, in unsere Welt und in unsere Möglichkeiten, in die Welt der Möglichkeiten, der Perspektiven und der Realitäten. Diese Neugier ist, glaube ich, schon bei vielen geblieben. Ich bin immer wieder überrascht, vor allem Musiker zu treffen und kennenzulernen, die schon sehr stark inspiriert sind von dem, was mein Vater gemacht hat. Und ich bin manchmal auch überrascht, was heute möglich ist, obwohl es meinen Vater gibt, an Oberflächlichkeit und an Desinteresse, an der Tiefe der Musik. Ich glaube, dass wir immer daran denken müssen, dass Musik wirklich viele Schichten hat. Eine Schicht, die wir alle hören, und da braucht es auch nicht viel Verständnis, das ist einfach diese ästhetisch-emotionale Ebene. Eine zweite Schicht, die schon viele nicht mehr hören, vielleicht auch unverschuldet, weil Musik immer eine Sprache ist, das ist mein großes Glück, ich bin damit aufgewachsen, daher verstehe ich einen Großteil dieser Sprache. Und dann gibt es fast immer noch eine Schicht darunter, die man gar nicht hört und die man auch gar nicht sprechen kann, die aber die Ernsthaftigkeit und die Tiefe auch wirklich verständlich macht. Wie in der Malerei, die wirklich großen Maler haben einen Untergrund, den sie gar nicht sehen, aber ohne den ein Bild trotzdem ganz anders wäre. Und so ähnlich ist das in der Musik. Und diese Schichtigkeit, wenn das geblieben wäre, dann hätte das Leben meines Vaters und auch meiner Mutter, auch wenn wir jetzt an den 10. Todestag meines Vaters denken, aber sie waren nun einmal ein fast unvorstellbar symbiotisches Paar, wirklich einen Sinn gehabt.